SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Mit Christina Diehl, die 6 Fehlgeburten erlitten hat und den Mut gefunden hat, darüber zu sprechen und zu schreiben, was das mit ihr gemacht hat, der Druck der biologischen Uhr, Schuld und Schamgefühle, die Ursachen bei sich und im eigenen Körper zu suchen, das beschreibt sie sehr bewegend. Und mit dabei ist Sheila Delis, sie ist Gynäkologin und sie ist dafür bekannt, Tabuthemen offen anzusprechen. Aus Termingründen haben wir die Sendung am 22. Oktober aufgezeichnet. Ich begrüße ganz herzlich Christina Diehl und Sheila Delis. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Sie sind beide Autorinnen und beschäftigen sich mit Themen rund um den weiblichen Körper. Sheila Delis, die SV1-Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht auch noch von einer Sendung. Sie sind Gynäkologin, wo wir mal über die Wechseljahre gesprochen haben. Ein großes Tabuthema. Mhm. Und Christina Diehl, Sie haben jetzt ein anderes Tabuthema angefasst, nämlich das Thema Fehlgeburten und haben sehr berührend darüber geschrieben in Ihrem Buch Netter Versuch, Schicksal. Und was mir da auffiel, dass Sie, als Sie da mit Freundinnen darüber gesprochen haben, dass Sie da plötzlich gemerkt haben, ach, ich bin ja gar nicht alleine. Haben Sie irgendwie ausmachen können, warum es aber in der Öffentlichkeit so ein Tabuthema ist?
Naja, ich gehe davon aus, das ist ja leider heute immer noch ein bisschen so, dass Menschen einfach lieber schöne Geschichten hören. Das ist, glaube ich, mal das Allererste. Also keiner setzt sich so gern mit traurigen Themen auseinander. Und ansonsten ist dieses Thema einfach sehr schambehaftet. Und das liegt einfach daran, dass das auch so kommuniziert ist in der Gesellschaft. Es wird oft davon gesprochen, dass man etwas schafft, wenn man einen Kinderwunsch hat und dann auch ein Kind bekommt. Dieses Wording in den Medien ist sowieso sehr eindeutig. Und von daher sprechen halt ganz viele einfach nicht darüber, weil sie das Gefühl haben, oh, das möchte ich irgendwie nicht so gerne preisgeben.
Sheila Delis, Sie haben jetzt gerade schon mehrfach genickt und sagen, ja, genau so ist es. Ja. Wir hatten das letzte Tabuthema Wechseljahre. Darüber schweigen so viele. Bei Fehlgeburten im Grunde, Sie können als Ärztin da ja nicht drüber schweigen, weil es waren auch viele Ärztinnen und Ärzte, die bei den Wechseljahren selber schweigen, weil es so unangenehm ist. Das kann man bei der Fehlgeburt nicht.
Richtig. Ich glaube, dass man tatsächlich einfach bei dem Thema Fehlgeburten schwingt so ein bisschen latent mit, dass die Frau irgendwas falsch gemacht hat oder dass mit der Frau irgendwas nicht stimmt. Ich erlebe das immer wieder auch zum Thema Wording. Ja? Dieses, sie hat das Kind verloren. Ne? Also du hast ja gar nichts gemacht. Ne? Du hast ja das weder in die eine noch in die andere Richtung beeinflussen können, sondern das ist einfach etwas, was nicht in der eigenen Macht liegt. Also das ist schon mal eine Geschichte und ein zweites Wording-Ding, was mir nicht so gefällt, ist, dass tatsächlich viele so ein bisschen denken, die Frau hat es irgendwie selbst durch irgendwas verursacht. Ne? So, hast du schwer gehoben? Hast du das nicht gemacht? Hast du vielleicht da nicht? Und das ist, auch wenn diese Nachfragen vielleicht nett gemeint sind oder lieb gemeint sind. Ja?
Gibt es denn irgendetwas, was das verursachen kann oder ist es einfach die Natur?
Ist, was man selber macht, tatsächlich herzlich wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich sage immer, ein gesunder Embryo in einem gesunden ein gesunder Embryo hält wahnsinnig viel aus. Also es hält Crackpfeifen aus, es hält Alkohol aus, es hält wirklich wahnsinnig viel aus. Unmengen von Zigaretten. Ja, wirklich. Ja, natürlich mit Folgen schon. Mit Unmengen von Zigaretten beispielsweise, McDonald's essen ohne Ende. Also wirklich, daran liegt's nicht. Aber wenn tatsächlich mit dem Embryo oder etwas mit dem Gesamtsystem Embryo und Einpflanzen nicht stimmt, dann kann es oft nicht zur Schwangerschaft kommen. Und da kann man noch so viel von sich Biogemüse und sonst was ernähren, wie man will. Aber es wird nicht halten.
Ja, ich habe jetzt in der Recherche herausgefunden, jede 6. Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Mhm. Also Christina, Sie sind da nicht alleine. Was hat Ihnen denn geholfen überhaupt? Denn bei Ihnen war es mehrfach so, 6-mal nämlich. Was hat Ihnen geholfen, diese Erfahrung zu verarbeiten?
Ja, das ist natürlich jetzt so schwer zusammenzufassen, ne? Weil ich bin da natürlich so sehr durch verschiedene Täler gelaufen. Ich fand damals schon die erste Fehlgeburt so herausfordernd. Und als das bei mir passierte, da reden wir wirklich von über 10 Jahren, ist das jetzt her, da war das ja noch viel mehr verschwiegen, als es heute ist. Und von daher war ich erstmal so ein bisschen lost und habe tatsächlich gedacht, was fange ich denn jetzt damit an, mit dieser Nachricht, wohin damit? Ne? Dann kriegt man ja auch oft geraten, vom Arzt sprechen sie die ersten 12 Wochen nicht darüber. Und dann stand ich erstmal da, war unter Schock, war überhaupt nicht auf diese Möglichkeit einer Fehlgeburt vorbereitet und habe dann für mich nach und nach entschieden, darüber zu sprechen.
Sheila Delis, wenn Sie als Gynäkologin einer Frau diese Diagnose stellen müssen, wie machen Sie das?
Man sieht es ja relativ schnell im Ultraschall. Es ist ja relativ schnell eindeutig, ob man einen Herzschlag sieht beispielsweise oder nicht. Sobald ich mir sicher bin, komme ich zum Punkt. Und je nachdem, mit wem ich spreche, wie ich spreche, oder ich sage dann einfach, ich habe schlechte Nachrichten. Wir haben ein Problem, das Herz schlägt nicht mehr. Und ab dann muss man dann weiter schauen. Ne? Also was ich immer weiß, ist, dass man nach so einer Nachricht in so eine Art Schock gerät. Also das heißt, ich weiß alles, was ich jetzt erzähle. Es wird nur noch ganz wenig aufgenommen. Ich bemühe mich dann immer, dass ein Partner vielleicht hinzukommt, wenn einer da ist, oder dass ein Partner, wenn er nicht da bei dem Termin ist, angerufen wird, damit da jemand Zweites ist, der einfach die Information aufnehmen kann. Einfach die Basics in dem Moment. Was ist denn jetzt unmittelbar zu tun?
Ja, Christina Dier, Sie beschreiben das nämlich auch sehr berührend. Also in Ihrem Buch, man muss weinen, man muss aber auch lachen. Also es ist wirklich sehr berührend geschrieben. Vielleicht können Sie diese Situation auch nochmal schildern, als Sie das gesagt bekommen haben.
Also das ist genau so, wie gerade eben schon beschrieben. Man verfällt sofort in einen Schockzustand. Und wie ich vorhin schon sagte, zu meiner Zeit hatte ich das überhaupt nicht in meinen Gedanken, dass ich davon betroffen sein könnte.
Sie waren natürlich voller Vorfreude.
Absolut. Und deswegen beschreibe ich diese Situation auch immer so als total erbarmungslos, weil man geht ja mit dieser Vorfreude zum Arzt. Man hat Vorstellungen im Kopf. Man malt sich aus, mit einem Ultraschallbild nach Hause zu gehen. Man hat das irgendwie schon in den schildersten Farben vor Augen. Und dieser Absturz innerhalb von Sekunden ist einfach brutal. Das ist einfach brutal. Und jedes Mal, wenn ich selber noch darüber spreche, fasst es mich an, tatsächlich. Weil man in dem Moment einfach nicht weiß, was man damit anfangen soll. Ne? Und ich fand das damals einfach ganz, ganz schwer zu verkraften.
Sie waren da allein in der Kabine, wurden dann wieder rübergeschickt, um sich umzuziehen. Was war das Nächste, was Sie getan haben?
Naja, das Nächste war, dass ich ja tatsächlich von der Arzthelferin aus diesem Behandlungsraum rausgeführt wurde. Leider war mein Partner damals auch nicht dabei. Der hatte einen sehr wichtigen Jobtermin und so verabschiedeten wir uns auch an dem Tag so mit diesen klassischen Worten. Ich schicke dir nachher ein Bild und das wird toll. Und ja, das Nächste war, dass ich mich dann in so einem kleinen Raum wiederfand, wo eine Liege drin stand und ich mich da erstmal eingerollt habe und fürchterlich geweint habe. Und erst als ich wieder so zu mir kam und das wirklich so in den ersten Sekunden realisierte, habe ich dann auch noch gemerkt, dass dieser Raum voll von Babybildern war. Und das ist natürlich was dann zusätzlich ganz, ganz schwierig ist. Das war tatsächlich der Wehenraum. Da liegen normalerweise Frauen, die in froher Erwartung sind.
Christina Diehl, nachdem Sie Ihre erste Fehlgeburt hatten, was hat Ihnen überhaupt wieder Mut machen können, es dann nochmals zu versuchen?
Ja, tatsächlich war es so, dass ich irgendwann entschieden habe, einer Freundin davon zu erzählen, einer sehr, sehr engen Freundin. Und die eröffnete mir dann, das habe ich auch erlebt. Und das hat mich erstmal total aus den Socken gehauen, weil das war eine Freundin, die ich lange Jahre kannte und die auch schon zwei Kinder hatte.
Eigentlich denken wir ja, unter Freundinnen sagen wir uns alles, ne?
Genau. Ja. Und die mir dann eröffnete, das hatte ich zwischen meinen Kindern auch. Und das war für mich erstmal total überraschend. Also das machte für mich natürlich die Frage noch größer, warum ist das so ein Wahnsinnsgeheimnis? Auf der anderen Seite fasste ich dadurch natürlich wieder Mut, weil die sagte, ja, das war, bevor mein Kind kam. Und dann habe ich gedacht, okay, wow, dann ist da vielleicht noch eine Hoffnung für mich da.
Ja, ich habe mich auch jetzt im Vorfeld der Sendung einfach mal ein wenig umgehört und war auch ganz erstaunt, wie viel auch im Familienkreis bei Tanten und Co., wie es da häufig zu Fehlgeburten kam, wie normal das eigentlich ist. Und trotzdem ist es nicht unbedingt immer auf dem Schirm. Sheila Delis, als Gynäkologin, wie gehen Sie damit um? Denn wenn gerade so eine Situation kommt und eine Frau fällt in dieses Loch und kommt dann wieder zu Ihnen, da haben Sie ja fast eine psychologische Rolle, oder?
Ja, das hat ja meine Berufstrumpf ja so und so. Also wir fangen ja so und so Frauen auf in vielen verschiedenen Extremsituationen. Und nach der Fehlgeburt natürlich geht es darum, erstmal der Patientin dann erstmal Mut zu machen. Ne? Also eins meiner Lieblingssprüchen ist einfach, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und wir probieren es jetzt einfach nochmal. Und tatsächlich ist es oft wirklich so, dass der Körper das relativ schnell abhakt oft. Also viel schneller, als es der Kopf oder die Psyche tut. Das heißt, also man bekommt relativ schnell wieder die nächste Periode und der Körper tut so, als wäre nie irgendwas gewesen und ja.
Und dennoch, Christina Diehl, bei Ihnen kam es dann mehrfach vor und dann hieß es, ja, das ist eine ganz seltene Ausnahme. Und dieses zu hören, ich bin die seltene Ausnahme, macht es das dann vielleicht noch schlimmer?
Ja, natürlich. Also man kommt sich irgendwann echt verloren vor, weil man natürlich das Gefühl hat, ich bin hier so ein Sonderfall. Ich habe mich ja ständig bewegt zwischen Hoffnung und Mut und ich versuche es nochmal, so wie es jetzt gerade auch schon die Rede davon war. Und bei mir klappte es aber einfach nicht. Also ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt, schwanger zu werden, aber ich bin einfach nie schwanger geblieben. Und je mehr das so war, desto mehr wuchs natürlich bei mir die Verzweiflung, ganz klar.
Und in dieser Verzweiflung haben Sie sich auch auf Ursachenforschung gemacht, weil Sie natürlich wissen wollten, woran liegt das denn? Klar. Was haben Sie alles unternommen?
Ach, das kann man am Ende schon fast gar nicht mehr aufzählen. Ich glaube, jeder, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat und der so ein bisschen so einen Struggle wie ich erlebt hat, der kennt da oft kein Limit. Also man durchforstet Foren, sucht krampfhaft nach irgendwelchen Empfehlungen. Man befragt natürlich alle möglichen Ärzte, man sucht Heilpraktiker auf. Also da findet man wirklich, wirklich oft kein Ende und tut in manchen Momenten auch Dinge, die man manchmal im Nachhinein gar nicht mehr glauben kann.
Zum Beispiel?
Ja, dass man tatsächlich, ich habe mal davon gehört, dass man nicht warm baden soll, weil das dem noch gar nicht entstandenen Embryo irgendwie schaden könnte. Und da wir ja nun vorhin darüber gesprochen haben, Embryo hält viel aus, ist das natürlich aus heutiger Sicht absurd, aber man tut eben alles und klammert sich an diesen Strohhalm.
Warum dann allerdings ein Wochenende Ihre Einstellung verändert hat, ist auch eine ganz spannende Geschichte. Hören wir dann gleich von Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Christina Diehl, wir haben jetzt gerade von Ihren Fehlgeburten gehört und da kamen so viele Ratschläge, was zu tun ist, wie damit umzugehen ist. Wie haben Sie denn selbst für sich entschieden, ja, den Ratschlag nehme ich jetzt an und das andere ist einfach nur Quatsch und verletzt vielleicht auch?
Ich glaube, in dem Moment habe ich das gar nicht so bewusst entscheiden können. Das sind eher Dinge, die man im Nachhinein vielleicht checkt, aber in dem Moment nimmt man erstmal alles an, ne? Und hat wirklich das Gefühl, okay, an irgendwas muss ja was dran sein, gerade wenn man nie zum Ziel kommt. Aber natürlich sind viele Ratschläge dabei, die auch verletzen, ne? Also wenn es wirklich dann heißt, das sollte vielleicht einen Sinn haben, dass das jetzt nicht geklappt hat oder ja, auch immer diese Parolen, jetzt mal von Ratschlägen abgesehen, Parolen, die oft auch schon so in diese Aufstehrichtung gehen und man aber noch dabei ist zu trauern, das sind natürlich Dinge, die wahnsinnig verletzen und die in dem Moment einfach nicht besonders angebracht sind.
Sheila Delis, haben Sie einen Ratschlag, was man Frauen in der Situation sagen kann, was hilfreich ist?
Wenn man schon mehrere Fehlgeburten hat, also wenn man quasi schon ab der zweiten würde ich schon tatsächlich auf medizinische Ursachenforschung gehen. Es gibt ein paar Dinge, die unbedingt abzuklappern sind. Die hast du mit Sicherheit dann auch erlebt. Also dass man schaut zum Beispiel, ist dann versteckte Gerinnungsstörung beispielsweise dabei. Ich empfehle auch recht frühzeitig, und das ist immer so ein bisschen knifflig, wenn man eine Fehlgeburt hat in den ersten 12 Wochen, den ersten 3 Monaten, also davon sprechen wir ja jetzt, dass das Gewebe nicht zur normalen Pathologie geschickt wird, sondern speziell in die Humangenetik geschickt wird.
Warum?
Weil die Humangenetik herausbekommen kann, was mit dem Embryo, wenn da was nicht in Ordnung war, was nicht in Ordnung war. Und vielleicht auch feststellen kann, ob eins der beiden Elternteile einen genetischen Grunddefekt einfach völlig unbewusst mit sich rumträgt. Und das sind wichtige Informationen zu wissen. Nur das Doofe ist, wenn man das als Patient nicht von sich aus sagt, im Krankenhaus,
es sagt
vor
einem keiner
der Ausschabung, dann kommt es ganz normal zur Pathologie. In einer normalen Pathologie, das kommt sofort in so einen Formalintopf, alle Zellen werden getötet, man findet die Ursache niemals. Und das finde ich richtig unfair, weil das muss man eigentlich wissen als Patientin, dass man das extra sozusagen bestellen muss, wozu man eigentlich gar nicht in der Verfassung ist.
Ja. Wie war das bei Ihnen, Christina Diehl?
Naja, bei mir wurde tatsächlich alles durchgecheckt. Also ich und mein Partner von Kopf bis Fuß, alle Untersuchungen durch. Und auch das zeigt ja, das ist am Ende nicht immer die Lösung. Ne? Und vielleicht darf ich dazu mal ergänzen, was macht man, wenn man eine Fehlgeburt erlebt, jetzt auch mal so aus emotionaler Sicht und weil ich auch mit vielen Betroffenen natürlich in Verbindung stehe, tatsächlich erstmal da sein, das sein lassen im Sinne von zuhören und dieser Trauer auch Raum geben. Weil was ich viel zu oft erlebt habe, ist wirklich dieses direkt wieder weitermachen. Und das überfordert eine Frau. Und das ist manchmal einfach zu viel des Guten.
Ja, vielleicht müssen wir es auch vergleichen mit der Situation, eine Frau, die Mutter wird, nimmt sich auch erstmal raus. Ja. Und wenn das Kind eben nicht auf die Welt kommt, dann ist dieses Rausnehmen aber auch so wichtig, um die Zeit für die Trauer zu haben.
Ja.
Wir wollten im Grunde noch darüber sprechen, dass ein Wochenende ihre Einstellung verändert hat. Was passierte da?
Ja, tatsächlich hat mir eine Therapeutin, ich bin ja dann relativ schnell auch in therapeutische Hilfe gegangen, weil ich das selber nicht mehr gut verpackt habe. Und die hat mir geraten, ein Wochenende zu probieren und zu meditieren. Und ich fand das anfangs wirklich so ein bisschen speziell, habe gedacht, es ist mir vielleicht zu esoterisch und stellte dann aber relativ schnell fest, das ist was, was wirklich hilft, um erstmal aus diesen fürchterlichen Gedankenkreiseln rauszukommen und sich im Hier und Jetzt wiederfinden zu können und erstmal wieder, wie Sie gerade schon sagten, zur Ruhe zu kommen.
Sie schreiben dann auch, wie Sie Ihre innere Leere nach den Fehlgeburten wieder füllen konnten. Wir haben jetzt gerade von der Meditation gehört. Aber es hätte ja auch so eine Abbiegung zur Verbitterung geben können oder auch zum eigenen Bedauern. Das haben Sie gar nicht. Wie haben Sie das geschafft?
Das habe ich heutzutage tatsächlich gar nicht mehr. Bin natürlich sehr, sehr happy darüber. Und ich schilder das heutzutage immer so, dass das schon auch eine bewusste Entscheidung war. Ich kam nach diesen 6 Fehlgeburten, die ich erleiden musste, wirklich an einen Punkt, wo ich mich selber nicht mehr mochte, logischerweise. Ich war so in dieser Trauer und Verzweiflung gefangen, dass ich irgendwann mit meinem Partner zusammen entschieden habe, so jetzt ist Schluss und wir wollen uns wieder auf die positiven Dinge im Leben konzentrieren und haben das dann wirklich für uns kultiviert. Wir haben geschaut, was ist bereits da in unserem Leben und was können wir dadurch größer machen. Man sagt ja auch immer, daraus, wo der Fokus gerichtet ist, das wird größer. Anstatt ewig an dieser Verzweiflung festhalten zu müssen. Das war eigentlich so das, was wir Gott sei Dank hinbekommen haben.
Ja, Sie haben Ihren Partner gerade erwähnt, den beschreiben Sie als Naturbuddha. Ja. Wie wichtig ist es, da jemanden an der Seite zu haben?
Das ist total wichtig und das war natürlich für mich ein großes Glück, da jemanden zu haben, der mich immer wieder erden konnte und der ja immer für mich da war, ne? Der das quasi auch begleitet hat und es ist wahnsinnig schwer, so eine Trauer auszuhalten und da jemanden an seiner Seite zu haben, der einen unterstützt, ist natürlich wahnsinnig wichtig.
Sheila Delis, jetzt gibt es natürlich auch Frauen, die da alleine durch müssen. Was raten Sie denen?
Das ist sehr schwierig. Wenn eine Frau komplett alleine ist, sei es, weil der Partner nicht mitmachen will oder sich abwendet oder gar vielleicht noch mehr Probleme macht, ja, oder die Familie des Partners auch schon ganz, ganz, ganz oft erlebt, kann man den Frauen tatsächlich nur raten, sich wirklich psychologische Dauerunterstützung zu holen. Wirklich und dann nicht alleine durchzumarschieren.
Mhm. Und bei der Ursachenforschung bei Ihnen war es so, Christina Diehl, dass Sie auch noch auf ein Aschermann-Syndrom, nennt sich das, glaube ich, gestoßen waren. Mhm. Das müssen Sie vielleicht einfach mal kurz erläutern, was das ist.
Ein Aschermann-Syndrom, verbessern Sie mich, wenn ich da irgendwie was Falsches erzähle, aber damals wurde mir das so erklärt, dass das durch OPs entsteht und dann Vernarbungen in der Gebärmutter entstehen können. Und das ist anscheinend bei mir an irgendeiner Stelle nach einer OP, man lässt sich ja ausschaben, meistens muss man nicht, aber viele Frauen tun das nach einer Fehlgeburt und da muss das irgendwann entstanden sein und dann ist es einfach schwierig, dass ein Embryo sich da wieder festbeißt.
Wobei das Ihre Frauenärztin gar nicht mal so auf dem Schirm hatte und Ihnen sagte, nein, Frau Diehl, Sie haben das nicht.
Genau.
Frau Delis, ist es etwas, was Sie gleich kontrollieren, wenn es häufiger zu Fehlgeburten kommt? Hat man das als Frauenärztin automatisch auf dem Schirm?
Es ist nee, weil es nicht so einfach zu diagnostizieren ist. Also man sieht ein Aschermann-Syndrom tatsächlich, wenn man in die Gebärmutter reinschaut mit Vollnarkose. Also es ist quasi eine OP, wo man reinschaut. Ansonsten, also man muss es vielleicht so ein bisschen erklären nochmal. Das ist quasi, wenn man sich vorstellt, die Gebärmutter Innenwände, die Innenauskleidung ist wie so ein fruchtbarer Boden, ne, wo was wachsen kann. Und wenn man zu viel von dem wichtigen Erde sozusagen von abkratzt, dass man nur noch, sagen wir mal, auf Beton oder auf Zement
kommt. Kann sich
das
eigentlich einnisten. Ne?
Richtig, da kann auch nichts wachsen. Ja. Ne? Es gibt ja manche Böden, ich glaube hier sogar im Schwäbischen ist es ganz oft so, dass tief unter der Erde, dass da ganz viel Stein ist und da wächst nichts. Und es ist quasi, wenn man diesen wichtigen Erde wegkratzt und da setzt sich einfach nichts mehr fest. So, aber solange die Patientin noch weiter blutet, das heißt, sie hat noch Stellen, die bluten, dann denken wir, sie hat ja ihre Periode, wird ja alles gut sein. Aber es ist eigentlich, sollte man, wenn eine Frau wiederholt, nicht das Embryo in sich behält, sondern das Embryo geht ständig weg. Darf man das nicht vergessen, muss man dran denken und da sollte man versuchen auszuschließen.
Also Christina, Sie hatten dann wirklich alles kontrolliert und haben dann irgendwann beschlossen, über Ihre Erfahrungen einen Artikel zu schreiben.
Ich glaube, zunächst habe ich den Entschluss für mich selbst gefasst. Ich wollte einfach mir das mal von der Seele schreiben und dann kam ich mit meinem Freund und auch einer Freundin ins Gespräch und beide haben mich dann so ein bisschen bestärkt und haben gesagt, mach das doch mal öffentlich. Und irgendwie hatte ich das auch immer im Kopf, weil ich gedacht habe, ja, das hat mir persönlich ja gefehlt. Ich habe nie irgendwie jemanden gesehen, der darüber offen gesprochen hat. Und wenn man eins sagen kann, wenn man von Fehlgeburten betroffen ist, dann ist das Schlimmste zu denken, man ist damit alleine. Und das war dann für mich irgendwann klar, ich möchte Betroffenen das Gefühl geben, dass sie eben nicht einsam mit diesem Schicksal sind.
Mit welchen Reaktionen hatten Sie im Vorfeld gerechnet?
Also ich war sehr vorsichtig, habe das tatsächlich auch erstmal anonym getan. Und nachdem ich gemerkt habe, was für eine wahnsinns positive Resonanz kam im Sinne von, dass Frauen mir wirklich dankbar waren für diese Offenheit und sich dadurch verstanden gefühlt haben, dann habe ich mich gezeigt und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich Betroffenen auch wirklich richtig offene Stimme geben.
Und dann gab es ganz viele Kommentare unter Ihrem Artikel. Da stand dann beispielsweise, jede vierte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Sheila de Lis, das stimmt nicht, ne?
Also so erstmal so ein paar Zahlen. Man weiß, dass ungefähr, wenn man ein befruchtetes Ei hat, dass ungefähr 30% es erstmal nicht schaffen. Das ist tatsächlich so. Und wenn ein Ei sich aber einnistet, man sieht einen Herzschlag, haben wir immer noch 30%, die es auch nicht schaffen bis zur 12. Woche. Ja, das ist relativ viel. Also insofern ist es jetzt gar keine so seltene Geschichte. Und medizinisch, ja, also es kommt relativ oft vor, viel häufiger als man meint.
Ja, ich hatte jetzt gelesen, jede sechste Schwangerschaft, das wäre ja schon mal dann etwas weniger, wobei es auch immer noch so häufig ist.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Gibt es denn irgendwelche Mythen über Fehlgeburten? Doch wahrscheinlich schon.
Also ich habe ganz viele verrückte Dinge schon gehört, wo ich dann, also eins ist, du sollst im Bus nicht das Ding festhalten, diese Stange festhalten, den Arm nach oben tun, weil dann kannst du das Kind verlieren. Das sind solche Dinge. Das höre ich immer, was Patienten mir sagen, was dann die Schwiegermutter dann sagt.
Ja.
Ne? Beispielsweise ein recht häufiger Mythos, was ganz viele Leute nicht glauben, ist Tragen. Du kannst bis 15, 20 Kilo wunderbar tragen. Und das ist, man verliert keine Schwangerschaft oder es geht keine Schwangerschaft zugrunde, nur weil man das kleine Kind auf der Hüfte getragen hat. Dafür sind Frauen ja gemacht, also muss man ehrlich sagen. Beziehungsweise so hat die Natur uns ja erstmal geschaffen, dass wir erstmal ein Kind auf dem Rücken, eins auf der Hüfte.
Ist, dass wir jemand anderes was Schweres tragen lassen müssen.
Das stimmt allerdings auch. Nein, aber tatsächlich ist es so. Also das ist eins der häufigsten, ist vom schweren Tragen kannst du irgendwas Schlimmes deiner Schwangerschaft antun. Das stimmt nicht.
Was für Mythen haben Sie noch gehört, Christina Dien?
Ja, ich denke gerade dran, dass man natürlich als Betroffene auch echt von Arzt zu Arzt geht und versucht da irgendwie was zu finden. Und dann passiert es nicht selten, dass der eine Arzt immer sagt, ach so, der hat das gemacht, wir machen jetzt was anderes und dann klappt's. Ne? Und dann ist manchmal dieses Feld riesig. Weil dann sagen die wiederum, ach, die Schilddrüse wurde nicht richtig kontrolliert oder das haben die nicht richtig gemacht. Und das lässt einen natürlich als Patient immer noch ratloser zurück, weil man denkt, ja, wer weiß es denn nun wirklich?
Ja, und
ne?
Man klammert sich erstmal so sehr und denkt,
natürlich.
Das ist die Hoffnung. Und dann kommt die Enttäuschung, die dann womöglich noch sehr viel größer wird.
Genau, und ich glaube, ein recht häufig verbreiteter Spruch, den ich auch immer von Betroffenen höre und den ich selber kenne, ist, dass man den Arzt wechselt und dann sagt jemand, ach so, egal was bisher passiert ist, wir machen Ihnen ein Baby.
Ja. Ach du liebes bisschen. Also das würde ich mir nie trauen zu sagen, weil man ja als, es ist tatsächlich nach wie vor ein Naturereignis.
Ja.
Also wir haben eine begrenzte Möglichkeit, etwas zu beeinflussen und der Rest sind wir da wirklich, da auf hoher See. Also man muss tatsächlich mal vertrauen, dass es gut wird oder erstmal abwarten, was überhaupt passiert.
Genau, und die Enttäuschung ist natürlich umso größer. Ne? Wenn dann am Ende nichts dabei rumkommt, dann denkt man natürlich immer mehr, okay, ich bin der hoffnungsloseste Fall von allen.
Ja, natürlich.
Die sechste Schwangerschaft soll mein letzter Versuch sein, Christina Diehl. Das schreiben Sie in Ihrem Buch und so war es dann auch. Was hat Sie denn in dieser Situation so sicher gemacht, dass Sie jetzt loslassen?
Mir war klar, dass das das Ende unseres Weges sein würde, weil ich das, glaube ich, einfach noch so als letzte Bestätigung brauchte. Ich hatte bei dieser sechsten Schwangerschaft das Gefühl, das muss ich noch mal für mich versuchen, einfach um wirklich zu wissen, ich habe auch alles versucht. Aber wir waren uns auch als Paar vorher schon im Klaren darüber, dass dann wirklich Schluss sein muss. Man ist nach 6 Fehlgeburten wirklich so gebeutelt, seelisch und körperlich so angegriffen. Das ist das eine. Und zum anderen hatten wir uns natürlich im Laufe der Zeit auch schon so ein bisschen mit diesem Gedanken der Kinderlosigkeit angefreundet. Und so war es eigentlich nur noch dieser letzte Schubs, wo wir gesagt haben, okay, und jetzt ist auch Schluss. Und jetzt wollen wir wirklich den Fokus auf die Vorteile des kinderlosen Lebens legen.
Was hat's denn mit Ihnen als Paar gemacht? Denn das ist natürlich auch eine Situation, die vielleicht manche Paare gar nicht aushalten.
Ja, ich glaube, wir hatten das große Glück, dass wir uns da wirklich einig waren. Also wir sind damals wirklich sehr unbedarft in diesen Kinderwunsch reingegangen. Und wir hatten, glaube ich, nie diese Verhältnismäßigkeit, dass einer dran festgehalten hat und der andere dann nicht mehr mitkam. Sondern wir haben stetig darüber gesprochen und waren uns dann auch immer einig zu sagen, okay, wir als Paar sind uns irgendwann wichtiger als dieser Kinderwunsch, bei dem wir nicht wissen, ob er sich erfüllt. Und das war natürlich für uns jetzt als Paar großes Glück, dass wir da ähnlich tickten.
Sheila Delis, wie wichtig ist es? Weil ja gerade auch, wenn Kinder dann auf der Welt sind, auch dann ist es häufig für Paare so schwierig, weil sich dann jemand zu sehr vielleicht auf ein Kind fokussiert. Wenn es jetzt eben so ist bei Fehlgeburten, kann das auch eine schwierige Situation sein für den einen oder anderen Partner, mehr oder weniger. Wie erleben Sie das?
Da wird die Beziehung wirklich auf den Prüfstand gestellt. Das sieht man dann wirklich. Wo stimmt die Basis? Und wo gibt es Probleme, die jetzt einfach an die Oberfläche gespült werden? Also man sieht es wirklich, wenn eine Frau dann wirklich Hilfe und Stütze braucht und wenn der Ehepartner vielleicht oder der Partner nicht in der Lage ist, es zu geben, weil es ihm unangenehm ist, weil er vielleicht wieder etwas auf sich projiziert, weil er da einfach in diese Situation vielleicht einfach nicht richtig umgehen kann. Und dann sieht man auch ganz viele Paardynamiken, oft auch wirklich auch im Arztzimmer schon, die echt wirklich ungesund sind, wo man sich denkt, so um Himmels Willen, was passiert dann noch später?
Ne? Wie haben Sie es dann geschafft? Sie haben eben mal die Scham angesprochen und die Schuldgefühle. Mhm. Wie konnten Sie das loswerden?
Ich habe mich sehr bewusst mit diesem gesellschaftlichen Bild beschäftigt, der sich um den Kinderwunsch dreht oder überhaupt um das Kinderhaben, um das Muttersein. Das habe ich mir sehr genau angesehen und mich gefragt, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wie sehr prägt mich das? Wie sehr gibt es dieses Bild, was immer noch so in den Medien hochgeschaukelt wird, sage ich jetzt auch mal. Wenn es darum geht, Mutter sein, wird immer wahnsinnig glorifiziert. Auf der anderen Seite ist ein Thema wie Fehlgeburten, auch unerfüllter Kinderwunsch, wird kaum erwähnt.
Ne? Wie schwierig es mit Kindern ist, wird häufig auch
richtig,
gewünscht.
Genau. Und dadurch, dass das so unterschiedlich gewichtet ist, ist der Druck auf Frauen natürlich wahnsinnig hoch. Und ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt und immer festgestellt, natürlich habe ich eine persönliche Trauer über meine Verluste. Aber ich habe auch erkannt, okay, das, was andere von mir erwarten und wollen, das hat nichts mit mir zu tun. Und daraus konnte ich mich befreien und wieder auf mich schauen und mein Leben schön machen.
Super.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Christina Diehl in SWR1 Leute. Sie geben Betroffenen eine Stimme, die wie Sie Fehlgeburten hatten. Dann kamen Sie in eine Frauengruppe und da kam plötzlich das Thema künstliche Befruchtung auf. Mhm. Was war das für eine Situation? Nehmen Sie uns mal kurz mit.
Also für mich kam das Thema tatsächlich nicht auf, sondern ich bin in eine Selbsthilfegruppe gegangen, eigentlich mit der Motivation, dass man sich da jetzt mit einem alternativen Lebensplan beschäftigen würde. So war das auch ausgeschrieben im Internet. Und für mich war klar, okay, ich will jetzt irgendwie abschließen mit meinem Kinderwunsch. und fand aber vor Ort eine andere Situation vor. Nämlich tatsächlich Frauen, die Mitte, Ende 40 waren und die eben gar nicht loslassen konnten von ihrem Kinderwunsch. Und natürlich konnte ich das verstehen. Ich habe da auch mitgelitten, aber das war für mich so ein bisschen ein Turnaround, weil ich gedacht habe, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte hier nicht sitzen und nicht loslassen können bei irgendwas, wo ich gar nicht weiß, ob das mein Leben jetzt reicher machen würde oder nicht. Das kommt ja noch dazu.
Sie haben im Buch so eine ganz lange Liste, was man alles tun sollte und was es für Möglichkeiten gäbe. Unter anderem steht da auch Adoption bei. Mhm. Kam das je für Sie in Frage?
Diese Frage wird mir natürlich sehr häufig gestellt und ich beantworte die immer so, dass ich sage, erstens mal ist es so gewesen, dass wir ja fast durchgehend schwanger waren. Und zwar auch auf natürlichem Wege. Das heißt, wir hatten schlicht gar nicht die Gedanken daran, weil Ärzte uns ja auch immer noch Mut gemacht haben und immer gesagt haben, sehen Sie mal, Sie werden doch schwanger und irgendwann kommen Sie dann auch zum Ziel. Das war ja nicht so, aber dementsprechend waren wir nie an diesem Punkt, uns über Alternativen Gedanken zu machen. Und als wir dann abgeschlossen haben, wie der Name schon sagt, da hatten wir damit abgeschlossen. Und insofern war es für uns auch okay zu sagen, nein, wir brauchen dieses Kind nicht mehr in unserem Leben, um glücklich zu werden.
Sheila DeLees, wenn Sie das jetzt hören, ist es ein ausnehmend positives Beispiel, was Sie gerade hören, weil es viele andere Frauen vielleicht gar nicht schaffen, davon loszulassen? Wie erleben Sie das?
Also ich finde es großartig, wie du das machst. Wirklich großartig. Und das sind auch so wichtige Informationen und finde ich für alle Frauen, sowohl junge Frauen als auch ältere Frauen, die jetzt keinen Kinderwunsch oder die einen Kinderwunsch jetzt immer noch haben. Ich bin immer so ein bisschen mittraurig, wenn ich sehe, dass die Patientin, dass es sie dann doch sehr beeinträchtigt, noch Jahre später, noch nach 10 Jahren. Also ich erlebe das, 10 Jahre, ich habe Patienten, die sind 70 und sagen, ja, ich konnte damals keine Kinder bekommen, weil, und dann kommt dann die ganze Latte, was passiert ist, wo man irgendwie merkt, das tragen sie immer noch mit sich rum. Und es ist schade, weil der Wert einer Frau ist ja nicht nur, ob sie Kinder bekommen kann oder
wir
nicht.
Wir definieren uns nicht darüber.
Nein, 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 nein. Aber es wird trotzdem ganz vielen immer noch so vermittelt, finde ich.
Weil es gesellschaftlich, Christina Diehl, Sie haben das gerade angesprochen, weil es gesellschaftlich in vielen, Sie sind auch in der Medienbranche, weil es in vielen Medien auch so vermittelt wird, erst dann sei man komplett.
Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, oft fehlt ja auch dieses Vorbild, ne, dass man überhaupt mal jemanden hat, der sagt, ich habe meinen Kinderwunsch nicht erfüllen können, aber ich bin trotzdem glücklich. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das tue, was ich tue. Und das freut mich so wahnsinnig, weil mir das Betroffene auch ganz oft zurückmelden, dass sie sagen, okay, selbst wenn das nicht klappen sollte, dann sehe ich dich und stelle fest, oh, dann ist mein Leben ja gar nicht zu Ende. Und das ist das, was ich erreichen wollte. Und das macht mich natürlich total happy. Super. Und
ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir an dieser Stelle gar nicht finden. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch bei SWR1 Leute, Christina Diehl und Sheila DeLees.
Danke auch.